Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Iga Świątek ist zum dritten Mal hintereinander und zum vierten Mal insgesamt die French Open-Siegerin hier in Roland-Garros. Sie gewinnt an einem dann doch am Ende eher einseitigen Finale gegen Jasmine Paolini mit 6:2 und 6:1 und hat jetzt 21 Matches am Stück hier in Paris gewonnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zur Finalausgabe der Frauen von Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Bevor wir über das Match zu sprechen kommen, habe ich noch ein bisschen eine Public Service Announcement. Wir haben ein, zwei Zuschriften bekommen, dass die Hintergrundgeräusche von mir während dieser French Open etwas störend waren. Und das tut mir leid, es lässt sich nur leider nicht ändern. Ich bin hier im Radio Room und der ist zu drei Seiten relativ gut abgeschottet und da gibt es auch so spezielle Wände, die den Schall schlucken. Die vierte Wand gibt es allerdings nicht, weil ich nicht in einer Kabine sitze, sondern die nach hinten offen ist. Und da hier sehr viele Radiostationen sind, hört man Hintergrundgeräusche und das tut mir leid, wir können es nur leider nicht ändern. Wir tun aber trotzdem unser Möglichstes, dass ihr möglichst wenig davon mitbekommt. Das soweit das Public Service Announcement. So, wir kommen auf das Finale zu sprechen. Philipp, für drei Spiele habe ich gedacht, wir sprechen gleich nochmal über den Matchverlauf, für drei Spiele habe ich gedacht, vielleicht ist hier was möglich. Aber es ist schon erdrückend, was Iga Świątek inzwischen auch für eine Aura hat auf dem Platz.
Ja, da war nicht so viel möglich dann mehr. Ne? Das Break kam dann auch sehr schnell. Also wir also quasi mit den drei Spielen spielst du darauf an, dass sie mit 1-2 hinten gelegen hat mit einem Break, dass sich Paolini durchaus auf spektakuläre Art und Weise geholt hat, nachdem sie selber im ersten Aufschlag spielen 40-0 hatte, dann im Breakball gegen sich zurückgekommen war. Da war das Publikum auch sehr drin. Und dann wirklich ganz trocken holt sich Świątek das Break zum 2-2. Und danach war die Geschichte weitestgehend durch. Nie so, dass Paolini hier in irgendeiner Form der Lächerlichkeit preisgegeben wurde. Dafür waren viele der Spiele zu eng. Aber es war auch nicht mehr so, dass sie wirklich Chancen hatte, in das Match hineinzukommen.
Wie gesagt, wir sprechen gleich nochmal über das Match im Genaueren. Aber wir müssen darüber sprechen, was für eine Dominatorin Iga Świątek ist. Und darüber haben wir letztes Jahr gesprochen wahrscheinlich. Wahrscheinlich auch. Und auch vorletztes Jahr haben wir darüber gesprochen, dass die Aura, Schrägstrich, dass die Spielweise von Iga Świątek auf diesem Sand einfach so unglaublich perfekt passt. Und die Vergleiche mit Rafael Nadal werden immer wieder herangezogen. Diese Vorhand von Iga Świątek, dann jetzt 21 Matches hintereinander gewonnen. In seiner größten Zeit hatte Nadal 39 Matches in Folge gewonnen, was eine absurde Statistik ist. Es ist sehr viel auf ihr Spiel zurückzuführen, aber insgesamt hat man das Gefühl, dass Iga Świątek in den letzten Jahren mental noch stärker geworden ist, dass sie sich nicht mehr aus dem Konzept bringen lässt, dass sie Widerstände überwinden kann und dass sie ihren Stiefel so runterziehen kann und gar nicht auf das Spiel der Gegnerin achten muss, sondern einfach ihr Spiel so durchbringen kann gegen jede Form von Gegnerin. Ich meine, sie war einen Punkt davon entfernt, in der zweiten Runde auszuscheiden und trotzdem danach war es ein Spaziergang für sie.
Ja, im Moment oder durch die Verbesserungen, die sie auch geschafft hat in den letzten 2-3 Jahren, hat sie ein sehr rundes Spiel. Also erster Aufschlag gehört zum Besseren auf der Tour, der zweite nicht. Der wurde ja auch teilweise von Paolini heute angegriffen. Die Vorhand kann auf schnellen Belegen durchaus mal angreifbar sein, wenn man da flach und hart reingeht. Auf dem Sand macht sie einen riesigen Unterschied, weil sie über den Topspin einfach alles bestimmen kann. Die Rückhand ist wahrscheinlich sowieso die beste, die es auf der Tour gibt. Sie hat eine fantastische Beinarbeit. Ich habe es heute mit englischem Kommentar geguckt. Kommentiert wurde von Chris Evert. Ja, immer noch hier die Rekordsiegerin, aber die hat schon während der letzten Tage gesagt, dass Świątek die bessere Spielerin ist, als sie jemals gewesen ist und führt dafür auch immer die Beinarbeit ein, die ja wirklich überragend ist. Also sie steht ja immer perfekt zum Ball. Ob sie jetzt reinrutscht, ob sie sich offensiv reinbewegt, ob sie diese kleinen Trippelschritte macht. Ja, und dann das Mentale, wo sie sich eben wirklich nicht mehr sonderlich leicht zur Seite schubsen lässt. Das ist schon ein ziemlich gutes Gesamtpaket.
Chris Evert hat heute auch die Trophäe übergeben. Chris Evert hat vor 50 Jahren ihren allerersten Titel gewonnen und hat zusammen mit Martina Navratilova Preisverleihung veredelt. Gerade noch zwei Worte. Das war schon ziemlich cool, Evert und Navratilova da bei der Preisverleihung zu sehen.
Naja, es ist ja auch spannend. Das waren ja die zwei, die sich in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren noch immer wieder in das Politische der WTA eingemischt haben. Das müssen wir jetzt heute nicht alles aufrollen, aber es ging darum, sollen die WTA-Finals nach Saudi-Arabien oder nicht? Die beiden haben da ganz klar Stellung gegen bezogen. Ich weiß nicht, wo wohl gelitten sie zurzeit bei der WTA sind, weil sie da wirklich eher für Gegenstimmung gesorgt haben und zack, stehen sie hier bei den French Open und grüßen vom Podium.
Ja, es war auf jeden Fall einer der cooleren Momente des heutigen Tages. Um nochmal auf Iga Świątek zurückzukommen, sie hat 17 Spiele gegen Naomi Osaka abgegeben. Sie hat im Rest des Turniers 20 Spiele gegen ihre anderen 6 Gegnerinnen abgegeben. Das ist schon eine bemerkenswerte Dominanz. Und wenn wir dann auf diesen Frühling zurückschauen, dann können wir sagen, 2 Gegnerinnen haben sie wirklich beschäftigt auf diesem Sand. Das waren Naomi Osaka hier in der 2. Runde und das war Aryna Sabalenka in Madrid, die auch nur einen Punkt davon entfernt war, Iga Świątek zu schlagen. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Allheilmittel, weil nicht jede Spielerin kann so spielen wie Naomi Osaka und Aryna Sabalenka. Aber es hat uns schon einen klaren Hinweis darauf gegeben, in welcher Form Świątek noch zu beeindrucken ist.
Ja, ich würde eben sagen, 2 Gegnerinnen und bestimmte äußere Bedingungen. Ne? Hatten wir, glaube ich, schon mal in einer Sendung drüber gesprochen, weil Madrid so ungewöhnlich ist, nicht nur durch die Höhe, sondern dadurch, wie sehr das Hauptstadion abgeschottet ist, hat es eigentlich was von einem Hallenstadion. Und hier war es auch ähnlich zu einem Hallenstadion. Und ich glaube, das brauchen die Gegnerinnen schon. Das haben wir ja auch, um den Vergleich hier dann nochmal zu nutzen, bei Nadal gesehen. Wo konnte Nadal geschlagen werden über die Jahre? Eigentlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, nicht auf dem Chatrier, sondern zum Beispiel entweder bei ganz, ganz langsamen und nassen Bedingungen in Hamburg damals, als ihn Federer so abgezogen hat, oder in Madrid, wo ihm das auch nicht so richtig gepasst hat, wo es dann mehrere Gegner geschafft haben. Und in Rom meistens zumindest oder allermeisten Fällen und hier bei dem French Open eben auch allermeiste Fälle war unschlagbar und etwas Ähnliches scheint sich ja jetzt bei Świątek hinaus zu schälen und es wäre spannend gewesen, zum Beispiel Nadal mal gegen einen seiner Angstgegner in so nassen Bedingungen mit geschlossenem Dach hier in Paris zu sehen, aber dazu ist er dann noch nie gekommen.
Über Rafael Nadal hat irgendwie immer die Sonne geschienen und lange hat es ja kein Dach gegeben bei diesen French Open, auch nicht auf dem Center Court, das gab es ja erst 2020, von daher, wir sind nie in die Verlegenheit gekommen, Rafael Nadal bei Regen, bei sehr nassen Bedingungen in seiner Hochzeit dann gegen solche Gegner spielen zu sehen und als es dann passiert ist 2022, bei diesem Halbfinale gegen Alexander Zverev waren 3 Stunden gespielt und 2 Sätze und da war das Spiel dann beendet durch das Umknicken von Alexander Zverev. Aber es ist wirklich
eine... Na gut, eins müssen wir dann natürlich anfügen oder ja. Bei mir anfügen muss ich noch. Er hat dann das Finale gegen Djokovic erstaunlich dominiert. Den hat er dann ja doch ganz schön... Ach nee, sorry, das war 2020 bei der Covid-Ausgabe. Da war es ja auch eher kühl und nass und da haben viele wie ich argumentiert, ja, vielleicht ist er schlagbar. Nein, war er nicht, hat er auch mal ganz locker Djokovic abgezogen. Also einmal haben wir es gesehen, zweimal haben wir es gesehen, aber wir haben es jetzt nicht über die Jahre gesehen, wie es hier bei Świątek der Fall sein könnte.
Aber Söderling damals, der hat eine Sabalenka-Leistung gebracht, / eine Osaka-Leistung, als er Nadal geschlagen hat. Das ist immer wieder, mir macht es jedes Mal wieder Spaß, dieses Match nochmal rauszuholen.
Oder eine Rybakina-Leistung. Die wäre hier, glaube ich, auch die Wildcard im Turnier gewesen. Das ist ja eigentlich die unangenehmste Gegnerin, weil Świątek in den meisten großen Matches hat Sabalenka geschlagen. Sie hat Osaka jetzt hier auch geschlagen, auch wenn es extrem eng war. An wem sie sich aber so ein bisschen die Zähne ausbeißt, ist halt an Rybakina, die ja hier eben gegen Paulini ausgeschieden ist.
Lass uns auf das Match zu sprechen kommen und dann auch natürlich Jasmine Paolini etwas würdigen, weil wir haben hier heute das Match gesehen zwischen Iga Świątek und Jasmine Paolini und wir haben gesehen, wie beide sich für dieses Finale qualifiziert hatten. Im Halbfinale hatte Świątek gegen Coco Gauff gewonnen, 6-2, 6-4, auch da ist sie sehr wenig gefordert worden, beziehungsweise hat Coco Gauff überhaupt keine Chance gelassen und Jasmine Paolini war durch dieses klare 6-3, 6-1 gegen eine offensichtlich überforderte Mira Andreeva in dieses Finale gekommen und von vornherein war eigentlich so dieser Gedanke bei allen, die da waren, Mensch, hoffentlich wird das keine allzu klare Geschichte. Jasmine Paolini hätte es so verdient, hier aus diesem Finale ein wirklich würdiges Finale zu machen. Und in den ersten 3 Spielen sah es dann auch so aus. Paolini brauchte tatsächlich ein bisschen, um ihren ersten Aufschlag zu halten oder ihr erstes Aufschlagspiel zum 1-1. Dann holte sie sich aber genau sofort das Break. Und was man gemerkt hat, das komplett volle Stadion hat dieses so unterstützt, dieses Match und diese, sie wollten so unbedingt, dass Jasmine Paolini hier ein wettbewerbsfähiges Match daraus macht. Es waren viele polnische Fans dort, beziehungsweise viele Iga Świątek-Fans dort, aber es war eine Hexenkessel-Atmosphäre, gerade in den ersten drei Spielen, wo man gedacht hat, wow, hier könnte was Besonderes entstehen. Leider ist nichts Besonderes entstanden, aber diese drei Spiele, das hat schon großen Spaß gemacht, dann auch im Stadion zu sein.
Ja, es gab eigentlich auch drei unterschiedliche kleine Matches im großen Match. Diese ersten drei Spiele, wo Świątek erstaunlich viele Unforced Errors gemacht hat. Es müssten 5 oder 6 bei diesen ganz kurzen Punkten gewesen sein, gerade beim dritten Schlag, wo sie wirklich erstaunlich überzogen hat. Dann gab es den Rest des ersten Satzes, wo sie die längeren Punkte also wirklich nach absolutem Belieben dominiert hat. Da stand dann 18-5 am Ende des ersten Satzes, also totale Dominanz bei allem, was länger war. Und das hat sich dann aber spannenderweise im zweiten Satz geändert. Da ist sie bei diesen längeren Schlägen, ist da am Ende ein Unentschieden, ein 11-10 für Świątek. Das ist Paolini auch richtig gut reingekommen, aber auf einmal hat Świątek die kurzen Punkte dominiert. A, weil sie da auf einmal viel mehr Winner geschlagen hat und B, weil Paolini dann auch das Gefühl hatte, dass sie jetzt wirklich Druck ausüben muss und dann sind ihr die Unforced Errors passiert, auch gerne beim dritten Schlag, auch gerne mit der Vorhand. Also es gab diese drei Matches und in 2 der 3 Matches hatte Świątek sehr klar die Nase vorn und im ersten war es eigentlich auch nach 3 Spielen Punktgleichheit gewesen. Also von daher eigentlich überall, wie man es erwarten würde, die Nase vorn gehabt heute.
Ab dem 2-1 ging es dann nur noch in eine Richtung. Świątek holte sich das Break zu 0 von Paolini zurück und Paolini war dann so ein kleines bisschen, ja, gerade bis zum Ende des ersten Satzes ist das sehr schnell gegangen und da wurde sie auch ein wenig rumgeschubst von Iga Świątek, die sehr stark den Fuß drauf gedrückt hat und sehr stark ja, so ein bisschen den Daumen oben drauf gedrückt hat und dieses Match so an sich gerissen hat. Und das ist auch wie immer wieder beeindruckend. Sie hat ja die Mütze immer sehr tief im Gesicht, Iga Świątek. Und das ist ja, ich glaube, so ein bisschen dieses Kanalisieren. Sie guckt nur auf ein Ziel, sie lässt sich überhaupt nicht vom Äußeren ablenken und auch hier hatte man nicht das Gefühl, dass sie sich von irgendetwas ablenken lässt.
Ja, sie hatte ja auch so eine Folge von Gewohnheiten, die sie so leistet. Also es ist ja dieses Einatmen, dieses Auspusten, diese Bewegung mit den Schultern. Also sie zwickt sich nicht in den eigenen Popo, wie es Nadal immer gemacht hat. Aber es ist schon eine Atemtechnik, die man jetzt sonst vielleicht eher in anderen Lebensbereichen sieht. Und wirklich, gerade beim Aufschlag zieht sie das durch, als wäre es irgendwie komplett einstudiert. Und das hilft natürlich total, weil dann ist jeder Punkt ja auch derselbe. Dann ist es einfach nur ein, ich mache 1, 2, 3, 4 und spiele den Punkt. Und das ist natürlich am Ende das Geheimnis, um so ein Tennismatch zu lösen.
Der zweite Satz ist relativ schnell erzählt, weil auch sofort gab es wieder einen Break für Iga Świątek und es ging bis zum 5-0, bis dann Jasmine Paolini zum ersten Mal an ihren Aufschlag durchgebracht hat. Und ich war dann so ein kleines bisschen froh, dass es nicht noch ein 6-0 gab, sondern dass es am Ende dann wirklich mit einem 6-2, 6-1 beendet worden ist. Die Eins ist halt nur Ergebnismakulatur. Es ist trotzdem das klarste Finale seit 2007 gewesen. Weißt du noch auf Anhieb, wer das war damals, 2007?
Wahrscheinlich gegen, keine Ahnung mehr, Sharapova?
Nee. Anna Ivanovic.
Ah, okay. Ja, danach wurde Ivanovic ja lustigerweise dann ziemlich fix die Nummer 1. Nee, im nächsten Jahr darauf wurde sie ja die Nummer 1. Ja,
genau. Es war das klasse Finale seit 2007. Es war trotzdem kein Steffi Graf. Natascha Zvereva Moment, die 6-0, 6-0 damals in 32 Minuten gewonnen hat. Das hat über eine Stunde gedauert und trotzdem war es am Ende dann doch ein Klassenunterschied. 6-2, 6-1 für Iga Świątek heißt es dann am Ende. Lass uns noch ein bisschen über Jasmine Paolini sprechen, weil sie ist jetzt die Nummer 7 der Weltrangliste. Sie hat am Anfang des Jahres völlig überraschend die zweite Woche bei den Australian Open erreicht. Dann haben wir dieses Turnier in Dubai gehabt. Ich habe schon aufhörig darüber gesprochen. 2-6-0-4 in der ersten Runde gegen Beatrice Haddad-Meier. Danach nicht wieder zurückgeschaut, dieses Turnier in Dubai gewonnen und jetzt zum ersten Mal im Finale eines Grand Slams. Ein unglaublicher Aufstieg, den man so ihr nicht zugetraut hat. Sie hat heute in ihren besten Momenten gezeigt, warum sie nach vorne gekommen ist, warum sie so stark nach vorne gekommen ist und warum das nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange sein muss. Ich glaube nicht, dass sie die Möglichkeiten oder die Mittel hat, Iga Świątek zu besiegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das keine Schwalbe ist, die nur einen Sommer fliegt, beziehungsweise einen Frühling und einen Winter, sondern dass das hier nochmal nachhaltig auf die beide Füße gestellt werden kann und dass sie in den nächsten zwei, drei Jahren durchaus eine gewichtige Rolle wird spielen können.
Ja, sie profitiert ja jetzt auch erstmal von der Setzung. Also sie darf oder kann jetzt eigentlich damit rechnen, bis Anfang nächsten Jahres oder ungefähr März nächsten Jahres in den Top Ten zu sein. Da müsste schon extrem viel schief gehen. Sie hat sich auch im Race in eine extrem gute Position gebracht, ist nur noch 1300 Punkte hinter Sabalenka auf Platz 2 und 3000 Punkte vor Sabalenka ist übrigens Świątek nach Ende der Sandplatzsaison. Also das ist schon krass. Und Paulini mischt da mittendrin in dieser Gruppe mit. Ich glaube jetzt nicht, dass sie am Ende wirklich ja auf 2 oder 3 oder so beendet. Aber die Top 8 sollten eigentlich drin sein. Und wie gesagt, dann verselbstständigt sich das ja häufig, weil dann gibt es die Setzungen, dann gibt es die Chance, bei kleineren Turnieren anzutreten und dort jetzt nicht auf die ganz große Konkurrenz zu treffen und so weiter und so fort. Also sie sollte das für sich nutzen können. Und so wie sie sich in diesem Match auch nicht hat aus der Ruhe bringen lassen, so glaube ich jetzt auch nicht, dass sie von diesem French Open Finale irgendwie total aus der Bahn geworfen wird.
Und nach Saudi-Arabien fliegt sie sowieso zu den WTA Finals, weil sie im Doppel zusammen mit Jasmine Paolini im Moment auf Platz 2 ist, nur 500 Punkte hinter Su Weijie und Elise Mertens. Und die beiden könnten noch auf Platz 1 ins Race überwechseln. Und das ist dann ja auch eine Geschichte, die ziemlich groß ist und vor allen Dingen für jemanden wie Sarah Errani so groß ist, weil die hat damit sicherlich nicht mehr gerechnet, dass sie nochmal auf Platz 1 im Race kommt. Nicht in der WTA Doppelweltrangliste, aber auf Platz 1 im Race, das wäre schon eine große Geschichte dann auch noch.
Steht da einmal als Olympiasiegerin ja auch zu, ne?
So sieht's nämlich aus. Danke, dass du nochmal darauf hinweist. Ich hätte es heute nicht gemacht, aber dafür kennen wir uns jetzt nach 10 Jahren zu gut. Ja, Iga Świątek gewinnt jetzt also gegen Jasmine Paolini dieses Frauenturnier. Lass uns nochmal einmal gerade Bilanz ziehen über das Turnier der Frauen, weil wir haben vor ein paar Tagen schon drüber gesprochen. Die Ansetzungen waren einfach ein Desaster. Morgen um 11.30 Uhr gibt es eine Pressekonferenz mit Gilles Moreton, dem Präsident des französischen Tennisverbandes, und Amélie Mauresmo. Und da werden ihr sicherlich ein paar unbequeme Fragen nochmal gestellt werden wegen dieser Ansetzungen, dass fast jedes Match um 11 Uhr auf dem Châtrier, Schrägstrich auf dem Suzanne Lenglen, das immer das erste Match ein Frauenmatch war, immer das letzte, das Primetime-Match auf dem Châtrier war immer ein Männermatch. Die Frauen wurden sehr versteckt, dass gerne mal mittags um 3 Uhr 6 von 8 Damenmatches schon beendet waren zu dem Zeitpunkt. Da muss was passieren, gerade hier bei den French Open, die gute Matches hatten, die hätte man Świątek Osaka an den Abend gelegt, die einen memorablen Abend erlebt hätten dort. Wir hatten einen memorablen Nachmittag, aber trotzdem, da braucht es dann mehr Unterstützung, gerade von jemandem wie Amélie Mauresmo.
Na gut, man darf jetzt natürlich nicht Frauen in die Sippenhaft nehmen für Frauen, aber auch so, bin ich ganz ehrlich, erwarte ich keine Veränderung. Also wir haben die Diskussion vorletztes Jahr gehabt, letztes Jahr gehabt. Es kommt immer irgendeine Ausrede, es kommt immer ein Ja, es wird auf jeden Fall besser. Dann gibt es immer irgendeine Frühlingspressekonferenz, wird wahrscheinlich schon besser. Und dann zack, während der 2 Wochen nicht. Dann wird einmal durch diese unangenehme Pressekonferenz am Abend durchgesessen und dann zack, ist das Thema wieder durchgekaut. Und nicht, weil die Leute nicht nachfragen oder weil es sie nicht nervt, sondern einfach, weil die das knallhart irgendwie durchziehen bei den French Open, ohne dass ihnen das, vielleicht ist es ihnen unangenehm, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall nicht in einer Art und Weise, wo jetzt irgendwie der Änderungsdruck sonderlich groß scheint.
Ich wollte Amélie Mauresmo nicht in Sippenhaft nehmen. Ich meine nur, dass sie doch eigentlich eine Advokatin sein sollte für ihren Sport und gerade für den Frauentennissport, weil auch sie hat ja damals in ihrer aktiven Karriere nicht unbedingt den allergrößten Ruhm genossen. Sie hatte ja durchaus schwierige Zeiten auch als Spielerin.
Ja, es erinnert mich halt so ein bisschen an die Diskussion um Angela Merkel, ne? Von der viele erwartet haben, dass sie doch eine Feministin sein sollte. Mhm. War sie am Ende nicht oder ganz am Ende hat sie so ein bisschen durchscheinen lassen, dass sie es zumindest versucht hat und in einiger ihrer Handlungen hat sie es auch vielleicht gemacht, aber sie hat sich dafür öffentlich nie eingesetzt und Mauresmo scheint ein ähnlicher Fall zu sein, die ja durchaus die eine oder andere Barriere gebrochen hat. Wir erinnern uns daran, dass sie die Trainerin von Andy Murray war Und was ich damit sagen wollte, wir dürfen es halt wahrscheinlich von so jemandem nicht erwarten. Sie ist niemand was schuldig. Es ist total schade, dass sie das nicht macht, dass sie da sich nicht mehr für einsetzt. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie nach oben gekommen ist, wo sie jetzt ist, weil sie es vorher nicht gemacht hat.
Es gibt wahrscheinlich 50.000 Podcasts in Deutschland und ich bin überzeugt davon, dass Chip in Charge der einzige ist, der Amelie Mauresmo und Angela Merkel in einem Satz erwähnt hat.
Ja, siehst du mal.
Hut ab dafür.
Hut ab. Morgen ist Europawahl, geht hin.
So sieht es nämlich aus. Geht zur Europawahl, die morgen ist in Deutschland. Hier läuft sie schon seit 2 oder 3 Tagen. Die Europawahl in Frankreich, dort ist vom 6. bis zum 9. Juni ist hier, glaube ich, Wahl, so wie ich das gehört habe. Ich bin übrigens auch bei der britischen Wahl dann in Wimbledon. Ich bin bei allen Wahlen jetzt vor Ort. Das ist super.
Ja, ich glaube sogar, also ich war beim Brexit da. Ich meine sogar, dass wir an dem Tag einen Podcast aufgenommen haben, aber es sind ja jetzt nun auch schon bald ein Jahrzehnt. Von daher schwören kann ich es nicht mehr.
Ich saß auf jeden Fall im Zug, als ich es gehört habe. Ist auch egal. Wir wollen nicht über den Brexit sprechen, auch nicht über Angela Merkel. Wir wollen über Tennis sprechen. Jetzt im Moment läuft gerade noch das Doppelfinale der Herren. Das werden wir morgen dann auch noch besprechen und in unserem Podcast unterbringen. Morgen gibt es dann nämlich auch noch das Frauendoppelfinale mit Jasmine Paolini und Sara Errani. Morgen gibt es allerdings auch das Herrenfinale. Carlos Alcaraz gegen Alexander Zverev. Ganz lustige Aussage von Alexander Zverev gestern in der Pressekonferenz. Er hat gesagt, im ersten Satz wusste ich gar nicht, wie mir geschah. Auf einmal flog der Ball. Er hatte da gestern bei 19 oder um 19 Uhr bei etwa 20 Grad zum ersten Mal aufgeschlagen. Und das war das allererste Mal in diesem kompletten Turnier, dass er halbwegs Bedingungen hatte, die er gerne mag. Also etwas wärmer, Sonnenschein den ganzen Tag. Das werden wir morgen dann auch haben. Es könnte Zverev zugutekommen. Und trotzdem, wir haben gestern darüber gesprochen, er ist so ein bisschen der 60-40 Außenseiter. Es muss dann schon einiges laufen morgen für ihn, habe ich das Gefühl.
Das könnte halt auch Alcaraz zugutekommen. Mhm. Also der freut sich, wenn der Ball schön abspringt, weil nicht nur hat er diese brutale Vorhand, er hat ja auch einfach einen sehr guten Kickaufschlag, der da natürlich nochmal ordentlich an Geschwindigkeit gewinnt, wenn er nach oben abspringt. Und ich glaube wirklich, dass Zverev eine sehr gute Aufschlagsleistung wird bringen müssen, um da richtig mitzuhalten. Weil in so vielen anderen Aspekten ist Alcaraz leicht besser. Und für mich hat Alcaraz auch wesentlich weniger Druck in der ganzen Geschichte. Er ist zwar der Favorit, aber er hat die 2 Grand-Slam-Titel schon eingeheimst. Ich glaube, da ist jetzt keine große Tragik, wenn er es nicht schafft. Und wir wissen, Zverev rennt dem Grand-Slam-Titel jetzt bald auch ein Jahrzehnt hinterher. Und er hat halt doch einige große Momente in seiner Karriere gehabt, wo es für ihn nicht geklappt hat. Und von daher bin ich gespannt, wie er diese Hürde überkommen will, abseits der anderen durchaus spielerisch vorhandenen Probleme, die er haben wird. Ist nicht unmöglich. Er hat hier wirklich viel umschifft bei dem Turnier, aber für mich eben Alcaraz schon Favorit. Und was ich erstaunlich fand, war mir auch einfach nicht so präsent, nachdem er jetzt hier Sinner geschlagen hat, habe ich gelesen, was ist die Fünfsatzbilanz? 10-1 oder sowas. Mhm. Das ist natürlich schon, ne, irgendwie hat man bei ihm ja eher so die Fantasie von so einem sehr spielfreudigen, gar nicht groß über irgendwas nachdenkenden Menschen. Und das stimmt natürlich so nicht. Und es zeigt einfach, er ist halt auch knallhart, wenn es drauf ankommt. Der gewinnt die meisten Finals, der gewinnt die 5-Satz-Matches. Also wird schon eine Herausforderung.
Das wird eine Herausforderung. Wir werden morgen ab 15 Uhr natürlich dann auch hinschauen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, den möchte ich auch was anderes zugutekommen lassen, nämlich in Form von Geld, dann könnt ihr das tun über Steady und PayPal. Die Links dazu sind in den Shownotes hinterlegt. Morgen gibt es den letzten Podcast von den French Open, dann auch wieder mit unserer Benotung. Ich meine, es gibt keine 2- von Philipp, aber darüber sprechen wir morgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.